Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Götterfunken mit unserem Format Europa erklärt. Mein Name ist Amelie, wir sind heute einmal in einer ganz besonderen Konstellation hier unterwegs, denn neben mir sitzt weder Finn noch Nele, sondern wir haben dabei...
Lena, hallo!
Lena, willst du dich kurz nochmal vorstellen? Zuschauer haben wir ja gar nicht, leider, aber die Zuhörer, die kennen dich ja noch gar nicht.
Genau, ja, ich bin Lena und ich bin momentan noch Praktikantin, wenn auch leider nicht mehr für lange. Und genau, war jetzt 3 Monate hier und auf die letzten Meter haben wir uns überlegt, nehmen wir nochmal ein paar Podcasts auf.
Genau, und heute wollen wir ein bisschen über die EU-Erweiterung reden, beziehungsweise darüber, dass die EU über die Aufnahme von einigen Ländern doch diskutiert. Wir wollen uns heute aber doch eher die Westbalkanländer da anschauen und uns anschauen, was sind die Chancen, was sind die Herausforderungen dieser Erweiterung, wie läuft das alles ab, so ein paar allgemeine Sachen, wie läuft dieser ganze Beitrittsprozess ab, wie ist gerade der Stand in diesen 6 Balkanländern und zum Schluss haben wir uns noch überlegt, dass wir euch so ein paar Fun Facts oder so allgemeine Fakten dieser Länder mit auf den Weg geben. Gut, fangen wir einfach mal straight damit an. Welche 6 Balkanländer sind das überhaupt? Von welchen reden wir? Welche haben wir dabei? Da ist Albanien dabei, wir haben Bosnien-Herzegowina dabei, Kosovo, Montenegro, die Republik Nordmazedonien und Serbien. Den Status von Bewerberländern haben hierbei Albanien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien. Mit Montenegro und Serbien laufen Beitrittsverhandlungen. Also da wurden schon entsprechende Verhandlungskapitel eröffnet. Das hört sich jetzt erstmal noch ein bisschen wirr an. Das erklären wir aber später dann nochmal, was sind denn überhaupt Verhandlungskapitel und so weiter. Genau, das werdet ihr im Laufe dieser Folge dann herausfinden. Natürlich gibt es auch noch andere Beitrittsländer jetzt, außer diese 6, die ich gerade aufgezählt habe. Da haben wir auch Moldau dabei, die Türkei oder auch die Ukraine. Aber wie schon gesagt, heute wollen wir uns nur auf diese Balkanländer einlassen und diese mal genauer erläutern.
Ja, wir fangen erstmal an mit so ein paar allgemeinen Informationen. Die Europäische Union hat eine Politik zur Unterstützung der schrittweisen Integration der Länder des westlichen Balkans in die EU entwickelt. Am 1. Juli 2013 ist Kroatien als erstes der 7 Länder aus der Region der EU beigetreten. Mit Albanien und Nordmazedonien wurde im Juli 2022 Beitrittsverhandlungen aufgenommen. Mit Bosnien und Herzegowina, das ist noch nicht ganz so lange her, im März 2024. Der Kosovo reichte im Dezember 2022 seinen Antrag auf Beitritt zur EU ein.
Ja, was ist denn überhaupt das Ziel des Ganzen? Das ist ganz leicht zu erklären. Die EU ist halt einfach bestrebt, Frieden und Stabilität und auch eine wirtschaftliche Entwicklung in den Ländern, ja, des westlichen Balkans auch zu fördern und halt auch eine Perspektive für die Integration in die EU zu eröffnen. Ganz kurz und knapp.
Ich glaube, da schadet es auch nicht, sich noch mal ein bisschen den Hintergrund und ein bisschen geschichtliches Wissen anzugucken. Im Jahr 1999 brachte die EU den Stabilisierungsprozess SAP als Rahmen für die Beziehung zwischen der EU und den Ländern des westlichen Balkans sowie den Stabilitätspakt als breiter angelegte Initiative, an der alle wesentlichen internationalen Akteure beteiligt sind, auf den Weg.
Gut, jetzt hast du was von SAP erzählt, Lena, aber was kann man damit denn überhaupt anfangen? Was ist denn ein SAP? Kannst du es irgendwie noch mal ein bisschen so erklären?
Na klar. Seit seiner Einführung im Jahr 1999 bildet der SAP den strategischen Rahmen für die Unterstützung der schrittweisen Annäherung der Länder des westlichen Balkans an die EU. Er stützt sich auf bilaterale Vertragsbeziehungen, finanzielle Unterstützung, politischen Dialog, Handelsbeziehungen und regionale Zusammenarbeit. Die Vertragsbeziehungen bestehen in Form von Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen, SAA genannt. Darin sind die politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit und die Schaffung von Freihandelszonen mit den betreffenden Ländern vorgesehen. Auf der Grundlage gemeinsamer demokratischer Grundsätze, der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit werden in jedem Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen ständige Strukturen der Zusammenarbeit festgelegt. Seit das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen mit dem Kosovo im April 2016 in Kraft getreten ist, bestehen nun mit allen Bewerberländern und potenziellen Bewerberländern des westlichen Balkans Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen. Bei den Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen mit dem Kosovo handelt es sich um ein reines EU-Abkommen, das von den Mitgliedstaaten nicht ratifiziert werden muss, denn, das ist vielleicht auch wichtig zu wissen, 5 Mitgliedstaaten erkennen den Kosovo nicht als unabhängigen Staat an.
Ja, da kommen wir, glaube ich, später nochmal zu und erzählen euch später nochmal, welche 5 das sind. Jetzt bleiben wir aber erstmal bei diesem ganzen Prozess und fangen wir mal an, wie dieser Beitrittsprozess überhaupt abläuft. Es gibt eine große Voraussetzung dafür. Das Land muss die Werte der EU achten und auch fördern. Also es muss sich zu den Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie, der Achtung der Menschenrechte bekennen, zudem auch bekennen zu den Grundfreiheiten und auch zu den Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit. Das heißt also, kurz und knapp gesagt, dass die Kopenhagener Kriterien für alle Staaten erfüllt sein müssen, welche der EU beitreten wollen. Wir können ja noch mal ganz kurz darauf eingehen, was überhaupt die Kopenhagener Kriterien sind. Da gibt es nämlich 3 Stück.
Genau, zum einen das politische Kriterium. Da geht es um institutionelle Stabilität, demokratische und rechtsstaatliche Ordnung, Wahrung der Menschenrechte sowie Achtung und Schutz von Minderheiten. Das wirtschaftliche Kriterium, eine funktionsfähige Marktwirtschaft und die Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck innerhalb des Binnenmarkts der EU standzuhalten. Und das dritte ist das Acquis-Kriterium, die Fähigkeit, sich die aus einer EU-Mitgliedschaft erwachsenen Verpflichtungen und Ziele zu eigen zu machen. Das bedeutet die Übernahme der gemeinschaftlichen Regeln, Standards und Politiken, die die Gesamtheit des EU-Rechts darstellen.
Gut, haben wir noch mal so ein bisschen die Kopenhagener Kriterien zusammengefasst, dass da jeder auch noch mal ein Bild davon hat. Gehen wir weiter mit dem Beitrittsprozess. Möchte ein Land also beitreten, muss es als erstes einen Beitrittsantrag an den Rat der Europäischen Union stellen. Der Rat leitet den Beitrittsantrag dann weiter an die Europäische Kommission und die Kommission prüft dann den Antrag anhand der Beitrittskriterien und gibt eine Stellungnahme ab, also eine erste mögliche Stellungnahme zu vielleicht weiteren Verhandlungen. Darunter sind dann auch Empfehlungen für weitere Annäherungsschritte. Je nach Erfüllung der Beitrittskriterien empfiehlt die EU-Kommission dann auch die Verleihung des Kandidatenstatus, das aber unter Vorgaben oder gibt halt auch noch Vorgaben, die das Land dann zunächst noch erfüllen muss. Also das Land ist dann erst potenzieller Beitrittskandidat. Ist dann der Status eines Beitrittskandidaten auch endgültig verliehen, können die Beitrittsverhandlungen anvisiert werden. Die werden dann aber auch nochmal durch die EU-Kommission überwacht, da gibt es dann jährliche Fortschrittsberichte für. Und sind dann die ersten Fortschritte erzielt, beziehungsweise erste ausreichende Fortschritte erzielt, wird dann die Europäische Kommission Empfehlungen für die Eröffnung der eigentlichen Beitrittsverhandlungen erst aussprechen. Also der Rat der EU muss darüber einstimmig entscheiden und auch ein Mandat zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen auch erst erteilen. Danach prüft die Kommission in einem sogenannten Screening dann für jedes Verhandlungskapitel, inwieweit das nationale Recht des Beitrittskandidaten vom EU-Recht abweicht, beziehungsweise welche Anpassungen es noch bedarf. Also es werden verschiedene Verhandlungskapitel eröffnet, die haben dann verschiedene Themen oder beinhalten verschiedene Themen, was das Land noch in XY-Kriterium erreichen muss. Und dann, wenn das erreicht ist, ist dieses Verhandlungskapitel erst abgeschlossen.
Die Kommission informiert den Rat über die Ergebnisse des Screenings und auf Basis dessen wird dann eine Empfehlung zur Eröffnung weiterer Verhandlungskapitel ausgesprochen. Auch diese Eröffnung erfordert eine einstimmige Entscheidung des Rates. Sehen alle Mitgliedstaaten die Schließungsbedingungen für ein bestimmtes Kapitel als erfüllt an, kann das Verhandlungskapitel vorläufig geschlossen werden. Nach Abschluss der Verhandlungen wird ein Beitrittsvertrag entworfen, der die Ergebnisse der Verhandlungen enthält. Der Beitrittsvertrag kann nur von Mitgliedstaaten der EU und den Beitrittskandidaten unterzeichnet werden, wenn der EU-Rat und die Kommission sowie das Parlament zustimmen. Mit der Unterzeichnung des Vertrags erhält das Beitrittsland den Status eines beitretenden Staates und damit gewisse Vorrechte bis zum endgültigen EU-Beitritt. Damit kann das Land bereits in diesem Stadium des Beitrittsprozesses an Sitzungen der EU-Organe als aktiver Beobachter teilnehmen und besitzt dort ein Rede-, aber kein Stimmrecht. Anschließend erfolgt die Ratifizierung des Beitrittsvertrags durch jeden EU-Mitgliedstaat und den Beitrittskandidaten. Ist der Prozess abgeschlossen, tritt der Beitrittsvertrag zum vorhergesehenen Datum in Kraft und besiegelt damit die Vollmitgliedschaft des beitretenden Staates.
Okay, haben wir mal versucht, die Betonung liegt auf versucht, kurz und knapp euch ein bisschen diesen Beitrittsprozess zu erklären. Es hört sich erstmal sehr kompliziert an. Es war auch für uns erstmal relativ kompliziert, sich da irgendwie reinzulesen. Aber wir hoffen, es war ein bisschen verständlich. Wollen wir jetzt mal weiterschauen, wie sieht denn der derzeitige Stand überhaupt aus bei den verschiedenen Ländern? Als erstes würden wir da mal mit Albanien anfangen. Albanien stellte tatsächlich am 28. April 2009 schon einen Antrag auf EU-Mitgliedschaft und im Oktober 2013 empfahl die Kommission dann auch erst ausdrücklich, Albanien den Status eines EU-Bewerberlandes zu gewähren. Das erfolgte aber erst ein Jahr später, nämlich im Juli 2014. Also nicht ganz ein Jahr, aber ein paar Monate später. Angesichts der Fortschritte Albaniens schlug die Kommission dann wiederholt die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen vor und im Juni 2018 stimmte dann der Rat der möglichen Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Albanien im Juni des darauffolgenden Jahres erst, also 2019, zu, sofern die erforderlichen Voraussetzungen dann auch erfüllt seien. Und im März 2020 beschloss der Rat schließlich die Aufnahme der Beitrittsverhandlungen, die war aber abhängig natürlich von der Erfüllung mehrerer Bedingungen und hat es dann auch bewilligt.
Bei Bosnien und Herzegowina sieht es folgendermaßen aus. Ein Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen mit Bosnien und Herzegowina wurde ausgehandelt und bereits im Juni 2008 unterzeichnet. Allerdings wurde das Inkrafttreten des Abkommens hauptsächlich aufgrund der Tatsache, dass das Land ein Grundsatzurteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte nicht umgesetzt hat, ausgesetzt. Aufgrund des von der EU angenommenen neuen Ansatzes für das Land, in dem die wirtschaftspolitische Steuerung stärker in den Mittelpunkt gerückt wurde, konnte das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen am 1. Juni 2015 nach langer Verzögerung in Kraft treten. Am 15. Februar 2016 stellte das Land einen Antrag auf EU-Mitgliedschaft. Die Kommission legte im Mai 2019 ihre Stellungnahme vor. Infolge des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine und des Beschlusses der EU vom Juni 2022 der Republik Moldau und der Ukraine den Status von Bewerberländern zu gewähren, beschloss der Europäische Rat im Dezember 2022, Bosnien und Herzegowina den Status eines Bewerberlandes einzuräumen. Die Beitrittsverhandlungen mit Bosnien und Herzegowina wurden im März 2024 förmlich aufgenommen, nachdem die Kommission Anfang desselben Monats eine befürwortende Empfehlung ausgesprochen hatte.
Und machen wir mal weiter. Wie sieht's denn im Kosovo aus, Lena? Was ist da denn so der aktuelle Stand?
Der Kosovo ist ein potenzieller EU-Beitrittskandidat. Im Februar 2008 erklärte das Land einseitig seine Unabhängigkeit. 5 EU-Mitgliedstaaten, Zypern, Griechenland, Rumänien, Slowakei und Spanien, 2 Länder der Region, Serbien sowie Bosnien und Herzegowina und die 3 neuen Bewerberländer, Georgien, Moldau und Ukraine und 2 ständige Mitglieder des VN-Sicherheitsrats, China und die Russische Föderation, haben die Unabhängigkeit des Kosovo allerdings nicht anerkannt. Im Juli 2018 bestätigte die Kommission, dass der Kosovo allerdings sämtliche Kriterien erfüllt habe.
Interessant ist es auch, dass die Bürger des Kosovo schon seit Januar 2024 visumfrei in den Schengen-Raum einreisen können. Und am 1. April 2016 trat dann auch schon das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen mit dem Kosovo in Kraft.
Die künftige Integration des Kosovo in die EU bleibt, wie im Fall Serbiens, eng mit dem von der EU unterstützenden Dialog zwischen dem Kosovo und Serbien verknüpft. Dieser soll in ein umfassendes, rechtsverbindliches Abkommen über die Normalisierung ihrer Beziehungen münden. Der Kosovo muss, wie auch Serbien, verstärkte Anstrengungen zur Erfüllung seiner Verpflichtungen unternehmen.
Werfen wir mal einen Blick auf ein weiteres Land, und zwar Montenegro. Das erreichte seine Unabhängigkeit tatsächlich erst im Jahr 2006 und 2 Jahre später, im Dezember 2008, stellte Montenegro dann einen Antrag auf EU-Mitgliedschaft und dann wiederum 2 Jahre später, im Dezember 2010, wurde dem Land der Status eines Bewerberlandes dann auch schlussendlich gewährt und die Beitrittsverhandlungen wurden im Juni 2012 aufgenommen. Bislang sind alle 33 überprüften Verhandlungskapitel tatsächlich auch eröffnet worden. Nur 3 davon wurden vorläufig abgeschlossen und das verbleibende wesentliche Kapitel, das zur Wettbewerbspolitik, wurde dann im Juni 2020 eröffnet.
Wichtig dazu zu wissen ist auch, dass politische Unruhen und Instabilität in Montenegro dazu geführt haben, dass der EU-Integrationsprozess des Landes in den vergangenen Jahren ins Stocken geraten ist. Aber Amelie, wie sieht's denn in Serbien aus?
Ja, Serbien stellte tatsächlich im Dezember 2009 einen Antrag auf EU-Mitgliedschaft und erhielt dann im März 2012 den Status eines Bewerberlandes, nachdem dann Belgrad und Pristina eine Einigung über die regionale Vertretung des Kosovo erzielt hatten. Die Beitrittsverhandlungen wurden am 21. Januar 2014 dann förmlich aufgenommen und die ersten beiden Kapitel, darunter jenes über die Normalisierung der Beziehung zum Kosovo, wurden im Dezember 2015 eröffnet.
Die beiden wesentlichen Kapitel zur Rechtsstaatlichkeit, Kapitel 23 und 24, wurden am 18. Juli 2016 eröffnet. Bislang sind 22 der insgesamt 35 Verhandlungskapitel eröffnet worden. 2 davon wurden bereits vorläufig abgeschlossen.
Jetzt haben wir schon ein bisschen gehört, wir haben Serbien gehört, wir haben Kosovo gehört, die haben da so ein bisschen ihre Probleme. Jetzt haben wir aber noch ein Land, was wir euch noch vorstellen wollen, beziehungsweise den jetzigen Stand vorstellen wollen. Lena, wie sieht's denn in Nordmazedonien aus?
Also, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, nun Republik Nordmazedonien, stellt im März 2004 einen Antrag auf EU-Mitgliedschaft und erhielt im Dezember 2005 den Status eines EU-Bewerberlandes. Mit dem Land konnten jedoch, in erster Linie aufgrund des Streits mit Griechenland über die Verwendung des Namens Mazedonien, über viele Jahre keine Beitrittsverhandlungen aufgenommen werden. Dieser Streit wurde durch das im Februar 2019 in Kraft getretene PrESPA-Abkommen über den neuen Namen des Landes, Republik Nordmazedonien oder kurz gefasst Nordmazedonien, erfolgreich beigelegt werden. Seit dem Jahr 2009 hat die Kommission beständig und mit der uneingeschränkten Unterstützung des Europäischen Parlaments empfohlen, dass Beitrittsverhandlungen aufgenommen werden. Im Juni 2018 stimmte der Rat einer möglichen Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien im Juni 2019 zu, sofern die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt wurden. Im März 2020 beschloss der Rat schließlich, die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen ohne Festlegung weiterer Bedingungen zu billigen. Im Juli des gleichen Jahres legte die Kommission den Mitgliedstaaten den Entwurf des Verhandlungsrahmens vor und im Juli 2022 wurden diese dann förmlich aufgenommen.
Okay, jetzt haben wir so ein bisschen was gehört, wie der aktuelle Stand bei den Beitrittsländern aussieht und wie dieser ganze Beitrittsprozess auch abläuft. Jetzt wollen wir euch ein bisschen die Länder nochmal, ja, ein bisschen anders vorstellen. Da haben wir jetzt ein paar allgemeine Fakten rausgesucht. Ab und an verstecken sich da vielleicht auch ein, zwei Fun Facts. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal an, oder Lena?
Würde ich auch sagen. Ich habe ein paar Sachen zu Albanien mitgebracht. Also erstmal weniger Fun Fact als eher allgemeiner Fakt. Die Hauptstadt ist Tirana und die Amtssprache ist Albanisch. Die Währung ist der albanische Lek. Wenn Albaner Nein sagen, dann nicken sie und wenn sie Ja sagen, schütteln sie den Kopf. Also es ist wirklich genau umgekehrt wie bei uns. Das Land der Adler wird das Land von den AlbanerInnen genannt, und zwar nicht wie wir Albanien, sondern, das heißt auf Albanisch, Shikiperi. Adler haben eine große Bedeutung für die Bevölkerung und der Adler gilt als nationales und ethnisches Symbol. Die Flagge zeigt einen schwarzen, zweiköpfigen Adler auf einem einfarbig roten Hintergrund. Mehr AlbanerInnen leben außerhalb als innerhalb von Albanien. Und sie haben Stofftiere zum Schutz, um böse Geister abzuwehren, hängt die Landesbevölkerung Stofftiere und andere Gegenstände an Gebäude und Häuser.
Ja, das waren doch schon mal ein paar interessante Fakten, die ich so vorher auch nicht kannte. Lena, mal eine Frage. Die Hauptstadt Sarajevo. Was meinst du, zu welchem Land gehört die?
Oh, ich bin mit Hauptstädten nicht mega gut, aber da wir uns ja jetzt ein bisschen damit beschäftigt haben, würde ich sagen, Bosnien und Herzegowina.
Genau.
Sehr gut.
Die Landschaft des Landes ist auch geprägt von mittelalterlichen Dörfern, Flüssen und Seen sowie dem ja zerklüfteten dinarischen Gebirge. Davon ist es auch geprägt. Bosnien und Herzegowina erlangte ja relativ kürzlich erst seine Unabhängigkeit, nämlich erklärten sie am 5. April 1992 offiziell seine Unabhängigkeit von Jugoslawien. Und nach der Erklärung kam es im Land zu einem verheerenden Konflikt, dem sogenannten Bosnienkrieg, der von 1992 bis 1995 andauerte. Und der Krieg beinhaltete territoriale und ethnische Streitigkeiten, die schlussendlich auch zu schweren humanitären Krisen führten, darunter zum Beispiel die Belagerung der Hauptstadt. Und 1995 wurde dann das Dayton-Abkommen unterzeichnet, welches den Konflikt dann auch schlussendlich beendete und ja, Bosnien und Herzegowina dann schlussendlich auch als unabhängigen und souveränen Staat begründete.
Ja, der berühmteste Ort des Landes ist die alte Brücke von Mostar. Der Spitzname des Landes lautet herzförmiges Land. Finde ich irgendwie süß, muss ich sagen.
Ja, finde ich auch.
Oder? Und genau, das liegt an der leichten Herzform auf der Flagge des Landes. In der Hauptstadt Sarajevo gab es die erste vollelektrische Straßenbahn Europas. Die Straßenbahn nahm ihren Betrieb am 1. Oktober 1885, boah, das ist übelst lange her, auf. Die Einführung des Straßenbahnsystems in Sarajevo markierte einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des städtischen Verkehrs in Europa. Das kann man sich auch vorstellen, wenn das schon so lange zurückliegt. In Bosnien gab es einen Mord, der den Ersten Weltkrieg auslöste. Weißt du, wer da ermordet wurde?
Ja, das war das Attentat, und zwar auf den Erzherzog Franz Ferdinand.
Ja, von Österreich, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, müsste Österreich
muss
sein.
Muss eigentlich Österreich
sein. Muss Österreich sein. Gut, da haben wir auch mal kurz mit Unwissen geprahlt. Nein, so unwissend sind wir natürlich nicht.
Aber machen wir schnell mit einem anderen Land weiter.
Genau, und zwar haben wir Kosovo jetzt. Da ist die Hauptstadt Pristina. Und Kosovo ist das jüngste Land Europas und es ist tatsächlich erst 2008 unabhängig geworden. Dennoch erkennen viele Länder, zum Beispiel Spanien, Griechenland, Rumänien, China oder auch Indien, Kosovo nicht als unabhängig an. 1999 trennte sich der Kosovo von Serbien. Wie gesagt, 2008 gab es erst die Unabhängigkeitserklärung. Und so ein paar Fun Facts. Kennst du vielleicht eine berühmte Sängerin, die aus dem Kosovo kommt, Lena?
Fällt mir jetzt keine ein.
Würde mir so spontan auch keine einfallen, aber ich glaube, wir kennen sie doch alle irgendwie vom Hören sagen, zumindest spätestens, wenn wir einen Song von ihr hören, und zwar Rita Ora. Die kommt aus dem Kosovo.
Das hätte ich gar nicht gedacht.
Nee, ich dachte es auch nicht. Also sie ist ja irgendwie für mich als britische Sängerin bekannt, aber ursprünglich aus dem Kosovo.
Cool.
Und im Kosovo ist der Euro offizielle Währung, das aber erst seit Anfang 2024. Doch an der Grenze zu Serbien gilt weiterhin der serbische Dinar.
Wusste ich gar nicht, dass die auch den Euro mittlerweile haben.
Ja, noch nicht so lange, aber haben sie.
Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Montenegro. Da ist die Hauptstadt Podgorica. Die Sprache ist Montenegrinisch, die dort gesprochen
hört
wird.
Hört sich aber auch irgendwie süß an. Also einfach Montenegrinisch. Das hört sich irgendwie niedlich an.
Ja, würde ich auch, finde ich auch irgendwie. Der Name Montenegro wurde aus dem Serbischen und Venezianischen abgeleitet. Und heißt so viel wie Schwarzer Berg in Anlehnung an die dunklen Wälder, die einst die dinarischen Alpen bedeckten. Finde ich, hört man aber an dem Namen auch schon, oder? Montenegro klingt doch auch schon nach, also Negro, ne, im Sinne von Schwarz und Monte klingt schon so ein bisschen nach Berg auf jeden Fall. Montenegro ist das zweitjüngste Land Europas und das drittjüngste Land der Welt. Montenegro erlangte die vollständige Unabhängigkeit nämlich erst am 21. Mai 2006. Die offizielle Währung ist der Euro und ein starker Wirtschaftsfaktor ist der Tourismus, weil TouristInnen hier nicht nur am Strand liegen können, sondern auch in den Bergen Skifahren. Also die Natur ist da ziemlich vielfältig. Das Nationalsymbol ist ein goldener Löwe.
Ja, gehen wir mal weiter rüber und schauen uns mal Nordmazedonien an. Die Hauptstadt hier heißt Skopje und liegt im Osten des Landes und ist auch die bevölkerungsreichste Stadt. Da leben nämlich ca. 530.000 Menschen. Seit 1944 ist Mazedonisch offizielle Amtssprache. Die slawische Sprache ist eng mit dem Bulgarischen verwandt, so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Die zweite Amtssprache dort ist Albanisch seit 2001 und Nordmazedonien ist aber tatsächlich stark abhängig von Importen, weil das Land selbst den Bedarf der eigenen Bevölkerung nicht abdecken kann. Dadurch muss sich das Land jedoch immer weiter verschulden, denn die Kaufkraft des Landes ist ziemlich gering.
Mazedonien benötigt vor allem Energierohstoffe, Fahrzeuge, Maschinen und Erdöl. Was sie exportieren können, ist Eisen, Stahl, Textilien, Tabak und Wein. In anderen Bereichen ist die Konkurrenz leider zu groß. Die Hälfte des Landes kann landwirtschaftlich genutzt werden. Also ein bisschen wie in Mecklenburg-Vorpommern.
Ja.
Genau. Streit um den Namen Mazedonien gab es auch, das haben wir eben schon mal angedeutet. Seit 1991 stritten sich Griechenland und Mazedonien um den Namen Mazedonien. Solange Mazedonien noch ein Teil Jugoslawiens war, gab es eigentlich kein Problem, danach allerdings schon. Und dieser Konflikt hat sich tatsächlich über Jahre gezogen.
Ja, und erst am 11. Januar 2019 wurde dann die Namensänderung und auch die Umwandlung Mazedonien in Nordmazedonien offiziell und ist dann am 12. Februar 2019 ist diese Änderung dann auch wirklich erst richtig in Kraft getreten, nachdem beide Parlamente, also mazedonische und das griechische, der Änderung auch zugestimmt hatten. Vielleicht aber noch ein kleiner Funfact dazu. Am 26. August 1910 wurde in der Hauptstadt Skopje jemand geboren, den wir alle kennen, und zwar war das Mutter Teresa.
Wusste ich auch nicht.
Wusste ich tatsächlich auch nicht, aber jetzt wissen wir es.
Ja, dann würde ich sagen, widmen wir uns unserem letzten Land, und zwar Serbien. Da ist die Hauptstadt Belgrad und die Amtssprache ist Serbisch. Serbien ist aufgrund seines günstigen Klimas und seines fruchtbaren Bodens ein bedeutender Produzent und Exporteur von Himbeeren. Das wusste ich auch nicht. Serbien hält einen erheblichen Anteil am internationalen Himbeermarkt und produziert jährlich hunderttausende Tonnen.
Vielleicht denken wir jetzt alle, wenn wir Himbeeren essen, und Serbien.
Ja, irgendwie
kann
schon.
Kann sein. Also das ist auch so ein Fakt, den ich vorher nicht wusste, aber gut. Was ich ebenso vorher nicht wusste, war, dass in Serbien sowohl das lateinische als auch das kyrillische Alphabet verwendet werden. Und die serbische Sprache kann dann tatsächlich auch in beiden Schriften geschrieben werden.
Ganz praktisch auch, ne?
Mhm. Und das Wort Vampir, wir kennen es alle, Das ist tatsächlich ein serbisches Wort und das wird dann auch in der ganzen Welt verwendet.
Ja, Hashtag Team Edward kann ich an der Stelle natürlich nur sagen.
Ja,
ja, dann hoffen wir auf jeden Fall, dass wir euch ein bisschen ja was Neues erzählen konnten zu den westlichen Balkanländern.
Ja, zumindest bei den Fakten, glaube ich, waren da so ein, zwei dabei, die einige von euch doch sicherlich noch nicht gehört hatten.
Genau, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, könnt ihr uns auf jeden Fall gerne schreiben auf Instagram oder auch einfach per Mail und dann bringen wir das gerne mit in den Podcast ein.
Ansonsten in unseren Shownotes seht ihr auch nochmal, wo wir überall auf Social Media vertreten sind. Wir würden uns freuen, wenn ihr da gerne mal vorbeischaut, vielleicht auch mal ein Like da lasst oder auch mal ein Follow. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer, wenn ihr auf unsere Homepage schaut und mal nachguckt, was wir da für Veranstaltungen geplant haben und wir uns vielleicht mal nicht nur hören, sondern auch mal bei uns im Haus Europa vor Ort auch sehen. Ansonsten wünschen wir eine schöne Woche. Wann auch immer ihr das hört, ein schönes Wochenende vielleicht schon mal. Vielleicht, wenn ihr es Montag hört, wünschen wir euch auch schon ein schönes Wochenende. So sei es. Aber gut, dann bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüssi.
Tschüss. So, da melden wir uns doch nochmal zum Schluss. Wir wollen euch natürlich nicht mit falschen Informationen hier gehen lassen. Lena, möchtest du, mein Fehler, ich war ein bisschen zu unwissend, möchtest du den bitte korrigieren?
Ja, und zwar haben wir ja eben mit Halbwissen geprahlt, als es um
Franz Ferdinand ging.
Genau, als es um Franz Ferdinand ging. Und zwar ist das, ich habe nochmal nachgeguckt und hier steht, er ist Franz Ferdinand von Österreich-Este. Das ist der Doppelname.
Okay. Aber wir haben euch jetzt das richtige Wissen mit auf den Weg gegeben. Wir lernen natürlich auch hier immer mit dazu. Wir wussten aber, dass nur Österreich nicht ganz richtig war.
Genau, so. Aber jetzt, genau.
Am Ende der Aufnahme ist es uns wie Tomaten von den Augen gefallen, aber jetzt haben wir es nochmal berichtigt. Deswegen nochmal so der kleine Input am Ende. Jetzt aber ein offizielles und endgültiges Tschüss für diese Folge.
Tschüssi.